Das Schriftwort für diese Morgenstunde entnehmen wir aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, und wir lesen einen Vers, Hebräerbrief 11, Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Die Botschaft habe ich überschrieben, der Glaube an Gott und die Belohnung. Der Glaube an Gott ist verbunden auch mit einer Belohnung. Und der Glaube geht vor der Belohnung. Es gibt kaum etwas in unserem Leben, was wir zuerst eine Belohnung haben und dann erst müssen wir unsere Leistung bringen. Und so sagt der Schreiber dieses Briefes, dass ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wer zu Gott überhaupt kommen will, der muss glauben. Anders geht es nicht, aber dass Gott ist derjenige, der auch die Belohnung für den Glauben geben wird. Nun, Glauben und Unglauben eigentlich sind zwei ganz gegenüberstehende Werke oder Begriffe. Da wo Glauben ist, da ist kein Unglauben, und wo Unglauben ist, da gibt es auch keinen Glauben. Und wenn jetzt der Glauben etwas Besonderes ist, dann ist der Unglaube auch etwas Besonderes von der anderen Seite. Und allgemein, wenn wir so mit den Menschen Umgang haben, wo wir auch sein können, Menschen, die geneigt sind zu glauben, wenn man ihnen etwas berichtet, vielleicht etwas, was der Mensch noch nie gehört hätte. Mit ihnen ist eigentlich einfach umzugehen. Mit ihnen ist leichter. Weil sie geneigt sind auch zum Glauben. Wenn jemand mir das sagt, dann müsste es oder könnte auch so sein und sie glauben. Es ist aber ganz was anderes, umzugehen mit Menschen, die eher skeptisch zuhören, eher geneigt sind, nicht ganz gleich glauben, vielleicht aufnehmen und dann sagen, naja, das muss ich vielleicht überprüfen, dem muss ich nachgehen, ist schwieriger umzugehen. Und diese Menschen sind auch von ihrer Art und Weise schon eher geneigt auf eine Ablehnung. Man stoßt auf eine Ablehnung, weil sie nicht glauben. Und Unglauben ist, wie ich schon sagte, mit einem Zweifel, Skepsis oder einer gänzlichen Ablehnung verbunden. Ich glaube nicht, dann lehne es auch ab. So ist es auch. Und in Markus 6 ist uns ein Beispiel gegeben, wo Menschen völlig ungläubig waren. Markus 6 in Vers 6. Es ist gewesen, als Jesus in seiner Vaterstadt gewesen ist, in Nazareth. Und ihn kannten ja die Menschen. Er ist dort aufgewachsen. Ihn kannten die Menschen. Und sie, die Stadt, die Menschheit, die dann mit ihm jetzt gewesen ist, sie lehnten ihn ab und glaubten an ihn nicht. Und es heißt so im Vers 6, er wunderte sich über ihren Unglauben. Dann ging er ringsum in die Dörfer und lehrte. Und Vers 5 sagt er so, und er konnte dort nicht eine einzige Machttat tun, außer dass er ein paar Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Merken wir, Christus ist jetzt in diesem Ort, wo sie ihn kennen. Und besonders, es heißt, er konnte dort keine Machttat tun. Erstens hat es keinen Wert gehabt für diese Menschen und zweitens, es war so eine Ablehnung gegen ihn hat er das gesehen und gespürt, dass er auch gar nichts getan hatte, außer das paar Kranken, die es wert gewesen sind. Und es heißt, er wunderte sich über ihren Unglauben. Sie glaubten nicht an ihn, sie konnten das nicht annehmen, dass jetzt dieser Jesus, der Josef Marias Sohn gewesen ist, ein Sohn des Zimmermanns, und er tut so Werken, und sie kannten die Werke, sie wussten, welche Werke er tut, sie kannte auch seine Art, Weise und Gesinnung, und doch glaubten sie nicht, sie lehnten ihn ab, und selbst Jesus wundert sich, wie sie ungläubig waren. Ablehnung, Zweifel. Woher hatten die Menschen diesen Unglauben? Hebräer 3, Vers 15. Ab Vers 15 sind auch uns ein Beispiel des Unglaubens noch gegeben. Und er redet hier von dem Volk Israel, die aus Ägypten ausgezogen sind. Ich lese uns etliche Verse ab Vers 15, in dem gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht, wie in der Verbitterung. Welche hörten sie denn und haben sich aufgelehnt? Waren es nicht alle, die unter Mose von Ägypten auszogen? Über welche aber war er entrüstet 40 Jahre lang? War es nicht über die Sündigten, deren Leiber in der Wüste zerfielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht hineinkommen konnten wegen des Unglaubens. Der Schreiber hier nimmt ein Beispiel, das Volk Israels, welches auf dem Weg aus Ägypten in das verheißene Land gewesen ist, 40 Jahre lang. Aber sagt es, sie haben die Stimme gehört. Aber sie, da ist mit einer Verbitterung zu tun, hatten eine Verbitterung in sich. Und das verstockte ihre Herzen. Sie hörten das Wort, aber es bringt ihnen nichts. Ihre Herzen sind zu geschlossen. Sie glauben nicht an das Wort. Sie werden doch immer auf dem Weg in Schwierigkeit kommen, in Not kommen, in der Wüste, die Hitze, ohne Wasser. Es war nicht einfach für sie. Und sie wurden verbittert, dass Mose sie rausgeführt hatte, wo sie versorgt waren vielleicht mit dem Essen. Aber sie vergessen schon, dass sie eigentlich Sklaven gewesen. Sie vergessen in diesem Moment, dass ihre Knäblein ihnen entrissen worden sind und umgebracht worden. Alles vergessen. Nur das, was sie vor sich sahen, die Wüste, das Unschöne, die Schwierigkeiten, und ihre Herzen wurden verstockt. Und er sagt, 40 Jahre lang hat sie Gott getragen. Und dann kam Gott so weit, wie Christus wunderte sich über ihren Unglauben, kam Gott so weit und er schwor in seinem Herzen und sagte, diese Menschen, sie werden nicht zu ihrer Ruhe kommen, sie werden nicht in das Land einkommen dürfen, ich lasse sie nicht hinein. Warum? Weil sie ungläubig waren. Er sagt so, dass sie nicht hineinkommen konnten, wegen des Unglaubens. Geschwister, wie schlimm, ja? Sie sind ausgezogen in das Land und sie gehen trotzdem in das Land, aber sie kommen nicht hinein. Geschwister, weil da ihnen tief im Herzen war ein Unglaube an Gott, ein Unglaube an die Verheißung, an die Kraft Gottes, die Unzufriedenheit, und das Herz war zu. Es war verstockt, es war eine Ablehnung im Herzen. Und Geschwister, scheinbar gingen sie den Weg, wenn wir das so genau betrachten, gehen sie den Weg aus Ägypten ins Land Kanaan, und kommen nicht hinein. Es ist ein Bild eines Christen in unserer Zeit. Ja? Scheinbar gehen sie mit, sie gehen und sie dienen auf irgendwelche eine Art Gott. Aber Geschwister, der Unglaube an den wahren Gott, der Unglaube an die Wahrheit des Wortes Gottes hat ihre Herzen zugemacht und sie kommen nicht hinein. Sie werden nicht hineinkommen. Das sind nur zwei Beispiele wollte ich einführen aus dem Wort. Es gibt noch mehrere, wo der Unglaube eine Ursache des Hineinkommens wird, nicht sein kann, aber sie ist die Ursache, dass ein Mensch nicht hineinkommen kann. Nun, in unserer religiösen Welt unterscheidet sich eigentlich die Art und die Weise des Glaubens. Es gibt Menschen, die glauben fest an den lebendigen Gott. Die glauben an den wahren Gott und sie setzen alles daran, um dem Gott meines Glaubens treu zu bleiben, ihn zu finden und bis zum Ende diesen Glauben bewahren, dass er nicht verloren geht, nicht zerstört wird. Es gibt Menschen, auch andere, die glauben nicht an Gott, aber sie glauben an die Schöpfung, an das, was Gott geschaffen hatte. Wir wissen, Menschen glauben an Sonne, an Mond, an Sterne, sie beten das viele an oder an Werke Gottes. Sie sind natürlich schön und mächtig, aber die hat Gott ja geschaffen. Und die Menschen, ihr Glauben besteht an dem, dass sie glauben an diese Werke und bewundern sie, aber nicht den Schöpfer. Es gibt auch Menschen, die glauben an die Werke, die sie selbst geschaffen haben. Und da kann ich einfach nennen jetzt zum Beispiel die Glaubensbekenntnisse, die bauen Bilder und verschiedene Sachen und beteten das an. Und ich kann es mir nicht genau sagen, ein der Propheten, Gott redet durch ihn und sagt, sie beten das Werk ihrer Hände an. Sie nehmen ein Stück Holz, sie schnitzen aus dem Holz etwas und dann stellen sie das hin und beten das an. Naja, man kann sagen, sie beten den Klotz an, aber sie stellen sich eine Macht vor. Geschwister, sie beugen sich, sie knien vor einem Bildnis. Und der Herr sagte, du sollst keinen Gott neben mir haben. Geschwister, es ist auch ein Glauben, aber Gott kann mit diesem Glauben nichts anfangen. Es ist so, dass Gott, der Herr, hat uns in seinem Wort einen einzigen Glauben hinterlassen. Er hat nicht gesagt, naja, glaub doch, wie ihr könntet, wie es geht, an das, was ihr findet. Nein, er sagt, du sollst neben mir keinen anderen Gott haben. Es ist ein Gräuel vor Gott, etwas anderes zu glauben oder anders zu glauben oder das Wort so anpassen, dass ich meinetwegen eine andere Glaubensrichtung gehe und sage, ja, da ist auch Gott. Geschwister, es ist angepasst irgendwie an das Wort Gottes. Man nimmt es auch noch parallel mit. Aber es ist nicht der wahre Glaube an Gott. Es ist nicht der Glauben, der vor Gott bestehen kann. Oder ich sage nur so, es ist nicht dieser Glauben, der uns in den Himmel hineinführt. Es ist die Tatsachen. Und ein Glauben an Gott, einen wahren Glauben an Gott, er hat einen besonderen Wert an Gott. Diesen Glauben liebt Gott. Und Martin Luther hat so einmal gesagt, der Glaube an Gott ist ein Geschenk Gottes. Der Glaube im Herzen haben, diesen wahren Glauben, ist ein Geschenk Gottes. Es hatte ein Mensch mal gesagt, so dass Menschen, es gibt viele religiöse Glaubensbekenntnisse. Sie sind aufgebaut an dem, dass der Mensch muss etwas, sagen wir so, wirken, oder damit er den Glauben sich hat und in den Himmel hineinkommt. Aber Gott hat den Glauben geschenkt. Der wahre Glauben an Gott, an Christus Jesus, besteht auf dem, dass durch die Gnade Gottes, durch das Geschenk Gottes, dürfen wir an ihn glauben und auch selig werden. Und wir haben gelesen, dass der Hebräerbrief schreiben sagt so, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Er will sagen mit dem, dass ein Mensch, der an ihn nicht glaubt, gefällt ihm einfach nicht. Es ist so einfach, diese Tatsache. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott gefallen zu können. Wie kann ich Gott gefallen, wenn ich an ihn nicht glaube? Und da sagt er auch, dass wenn ein Mensch an Gott glauben will, wenn ein Mensch zu Gott kommen will, wenn er zu Gott kommen will, er muss doch zuerst glauben, dass es einen wahren, lebendigen Gott gibt. Ist das doch so? Er glaubt zuerst, es wird ihm auf einmal bewusst, es ist doch ein Gott, es ist doch eine Ewigkeit, es gibt doch einen Himmel und eine Verdammnis. Und das redet zu ihm, dass er vielleicht dann später kommt zur Erkenntnis, dass er ein Sünder ist. Das ist der zweite Schritt. Aber das erste, er kommt zur Erkenntnis und glaubt, es gibt doch wirklich einen Gott. Gott sucht den Glauben, Gott will, dass Menschen glauben sollen. Ich habe eine Geschichte mir ausgedruckt, ist in einer alten Posaune, war eine Geschichte, ich will sie kurz und so lesen, nur teilweise, von einem jungen Menschen, der eigentlich aufgewachsen ist mit einer gläubigen Mutter. Und er ist aufgewachsen im Glauben. Aber nun ist er 24 Jahre alt und er verliert diesen Glauben an Gott. Warum verliert er? Weil er zusammenkommt mit Menschen, die ihm das können eigentlich erklären, weil sie selbst ungläubig sind, erklären, dass das alles Vergangenheit ist. Und er glaubt nicht. Und ich will nur kurz lesen, es heißt von ihm, er ist 24 Jahre alt, er ist gesund, kräftig. Und er arbeitet in einem großen Betrieb, wo sie die Tresors, Geldschränke bauen. Kleine und ganz große. Und er ist der tüchtigste Mitarbeiter und hat einen sehr guten Lohn. Und er hat einen großen Einfluss auf die Mitarbeiter. Er ist so wie die rechte Hand des Meisters, ist ein sehr guter Mitarbeiter. Und es heißt so, aber seine Mutter war um ihn so besorgt. Sie seufzte über ihn, wenn er aus dem Hause ging. Und sie war gläubig, aber der Sohn war völlig gottlos, ein Atheist. Er glaubte nicht mehr. Er glaubte nicht mehr. Es heißt, sowohl war er anders erzogen, aber einst lernte er einen klugen, unterhaltsamen Menschen kennen, der über den Gottesglauben spottete und gottlose Reden führte. Durch ihn, beeinflusst und verführt, wandte er sich von Gott und Gottes Wort ab. Ich sehe nicht ein, wozu ich das Christentum brauche, sagte er zu seiner Mutter. Es ist gut für Frauen und alte, kränkliche Männer oder solche, die ohne Religion nicht brav sein können. Ich bin kräftig und gesund, habe ein langes Leben vor mir und niemand kann behaupten, dass ich mich nicht gut betrage. Er hat ein anständiges Leben geführt. Er sah an sich selbst überhaupt keinen Fehler und er sah eigentlich gar nicht, dass er jetzt an einen Gott glauben muss. Er sah das als ein vielleicht etwas, was veraltet ist und nicht für ihn. Und er war heißt der Anführer in der Werkstatt und er redete einmal abends zu den Arbeitern in einer warten Art und Weise und spottete über Gott. Und das heißt, es war Sommer, das Fenster war offen und draußen stand ein Mensch, der einst der Prediger gewesen ist, dieser Gemeinde, da wo der junge Mann auch gewesen ist früher. Und er hat das alles zugehört. Und als es fertig geworden ist, er wurde dann mit Applaus verabschiedet. Er war wie ein Held in diesem Abend und geht raus und trifft diesen Prediger. Und das heißt, er wurde ganz klein dann. Das Gewissen schlug ihn und er hat verstanden, dass er zu weit gegangen ist. Und dann hat der Mann ihn angesprochen und hat so ihm gesagt, du hast eigentlich eine gute Gabe zu den Menschen reden. Die hat dir Gott gegeben. Aber hat er gesagt, dein Unglaube hat dich gebracht, so weit, dass du diese Gabe nicht tun, nicht nachgehen wirst. Und Gott wird sich fragen. Aber hat er es noch gesagt, du wirst vielleicht in eine Falle einmal kommen in dem Leben, wo du selbst nicht rauskommen kannst. Und ob du dann noch Gnade finden wirst, ob es für dich nicht zu spät sein wird. Und das heißt, der Junge ging nach Hause ganz nicht mehr so glücklich. Und es vergeht eine lange Zeit. Und er lebt weiter so in diesem Unglauben. Und das heißt, sie haben einen Auftrag für eine Bank, einen großen Geldschrank bauen, wo in eine Mauer eingebaut wird, so groß, dass man kann hineingehen. Und das heißt, sie entwickelten dann auch dieser junge Mensch mit dem Meister so ein besonderes Schloss. Und wenn man auch den Schlüssel in der Hand hat, man kann es nicht auftun. Es gab noch Feinheiten, die man dann wissen musste, anwende, dann ging die Türe auf. Und als es fertig gewesen ist, die ganze Firma ist gekommen zum das Anschauen, dieses Werk. Es wurde gesprochen, was sie gebaut haben. Und der junge Mann macht die Tür auf und der geht hinein und zeigt, wie die Türe funktioniert. Und in diesem Moment rutscht die Türe rein und verschließt sich. Und er ist drinnen. Es ist so gut funktioniert, was sie gemacht haben, dass die ins Schloss gefallen ist und er hört nur, wie die alle Riegel sich verschließen und er ist in diesem Geldschrank drin verschlossen, dunkel. Man hört gar nichts, was draußen ist. Und in diesem Moment er erschrickt, dachte er, oh, ein Schlüssel habe ich in der Tasche. Und der zweite Schlüssel ist beim Meister, aber der ist gar nicht im Haus, er ist irgendwo unterwegs. Und dann kommen die Worte, einmal wirst du vielleicht in eine Falle kommen und dann könnte es zu spät sein. Und das heißt, es ist ja wenig Sauerstoff. Nach kurzer Zeit merkt er, dass er eigentlich nicht mehr denken kann. Es hat keinen Zweck, klopfen, tun. Und er will beten. Es heißt, er rutscht auf den Boden runter, kann nicht mehr stehen, er will beten. Und dann kommt ihr der Gedanke, wie kannst du beten, wenn du Gott verspottet hast? Wie kannst du jetzt in diesem Moment beten zu dem Gott, den du verachtet hast, den Gott, den du vor alle Menschen so wie bloßgestellt hast? Wie kannst du zu ihm beten? Wisst ihr, das ist jetzt der Feind gewesen, wo ihn da hinderte. Und sagte, du kannst jetzt nicht beten. Da hat der Feind ihn in eine Falle gelockt. Und Gott hat es ließ es so geschehen, dass er in diese Falle gekommen ist. Und das Einzige weiß er, bevor er das Bewusstsein verloren hatte, dass er doch noch Stimmen hat gehört, vernommen. Und dann war er weg eigentlich. Und er ist zu Hause wach geworden. Scheinbar kam der Meister dazu und sie haben aufgemacht, noch im letzten Augenblick. Und was er gesehen hat, war seine Mutter, die kniete vor ihm nieder und betete und sagte, mein Sohn, dieser Gott, den du verspottet hast, nie geglaubt hast, der hat dir noch Gnade geschenkt, Geschwister. Und er beugte sich. Wie groß der Unglaube sein kann, Geschwister, zeigt uns dieses Beispiel. Oder wie ein Mensch kann kommen, den Glauben an Gott zu verlieren. Wohl, wenn der Mensch dann verliert den Glauben und dann ruhig ist und still ist, dann sündigt er noch weniger. Eine Sünde ist es, den Glauben verlieren, Gott verachtet. Es ist die größte Sünde, was ein Mensch tun kann, wenn er dieses Opfer Christi, wenn er das Kreuz Christi anschaut, wenn er weiß, dass Christus für mich gestorben ist und der Glauben verliert, diesen Christus verliert, das ist eine Sünde. Aber Geschwister, über das noch spotten und zu reden, Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt nicht spotten. Gott weiß das alles. Gott hört das alles, was die Menschen tun und wie sie eigentlich, wie weit sie kommen. Dieser junge Mann, er wurde verbittert. Es war das verstockte und verbitterte Herz, welches ihn gezwungen hatte, gegen Gott zu gehen. Aber er ging so weit. Aber Gott hat noch ihm Gnade geschenkt. Geschwister, lange nicht alle Menschen haben einst diese Gnade vor Gott. Dieser Hebräerbriefschreiber gibt uns im Kapitel 11 viele Beispiele von Menschen, die im Glauben gelebt haben, die im Glauben gehandelt haben, die eigentlich viel weniger wussten, Geschwister, vom Wort Gottes, als wir heute wissen. Sie haben diese dicke Bibel nicht bei sich in der Hand. Sie haben am Anfang gar nichts gehabt. Was hatte Abraham gehabt? Wie konnte Abraham überhaupt glauben, als Gott ihm sagte, geh aus deinem Vaterland, wohin? Wusste er nicht. Gott sagte ihm, ich werde es dir erst zeigen, wenn du gehst. Aber er glaubte. Woher hat Glauben, solch ein Glauben Abraham gehabt? Geschwister, wenn wir denken, es ist uns auch Henoch angeführt hier. Henoch lebte in der Zeit, wo von Wort Gottes gar nichts war. Es war keine Bibel da, es war kein Gesetz da. Aber Geschwister, das Wort sagte uns so, dass Henoch wandelte mit Gott. Geschwister, er lebte mit Gott, glaube 350 Jahre, wenn ich recht bin. Solch eine lange Zeit für uns heute, aber mit Gott. Und glaubte so an den wahren Gott, nach dieser Zeit, wo er lebte, dass Gott ihn einfach zu sich nahm. Wisst ihr, er war so bereit, dass Gott ihn gerade von der Erde genommen hatte. So wie er gewesen ist, konnte er gerade bei Gott zu sein. Geschwister, aber es war der Glaube, dieser Glaube an Gott. Es wird uns angeführt, Noah, durch Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut. Geschwister, das, was Noah getan hatte, 120 Jahre, indem dass er, Gott hat ihm gesagt, baue eine Arche, die Welt wird vernichtet werden, baue eine Arche, wie und was ist alles beschrieben. Aber Geschwister, er glaubte an das, dass die Sintflut kommt, auf dem trockenen Land, wo weit und mehr kein Fluss, kein Meer gewesen ist, glaubte. Und Geschwister, 120 Jahre lang ist sein Glaube nicht weniger geworden. Meinen wir, hat über ihn keiner gelacht, gespottet. Meinen wir, haben die Menschen nicht vernünftig zu ihm geredet und gesagt, schau doch, Noah, du baust ein Schiff auf dem trockenen Land. Und doch baut er und glaubt und glaubt und glaubt 120 Jahre lang. Und wenn die ganze Welt über ihn gelacht und gespottet hatte, er glaubt und lässt nicht nach. Geschwister, welchen festen Glauben. Uns ist auch der Abrahams Glauben wieder angeführt, als er, Gott sagte ihm, nimm deinen lieben, einzigen Sohn Isaak, du liebst ihn, aber ich will ihn haben. Opfere ihn. Und Geschwister, welcher Gang war das von Abraham, diese 3 Tage zu dem Berge? Welch ein schwieriger Gang es gewesen ist, Geschwister. Und doch geht Abraham. Mich wundert es, dass er, um selbst nicht vielleicht aus dem Glauben bringen zu lassen, sagte kein Wort seiner Frau. Er sagte kein Wort zur Ehre, weil sie hätte vielleicht dann auf ihn eingewirkt. Er sollte doch, wie Gott hat es zugesagt, sie hätte vielleicht dann seinen Glauben beeinflussen können. Und er geht allein in diesem Glauben und trägt das in sich. Und Geschwister, er glaubt es. Das Wort sagt uns in diesem Kapitel 11, die Glaubenshelden sind beschrieben. Er geht und glaubt, dass wenn er ihn opfern muss, dann wird Gott ihm auch erwecken. Weil Gott sagte zu ihm, aus Isaak. Gott sagte nicht zu ihm, du wirst ein Nachkommen haben. Dann könnte er sagen, wird noch ein Sohn oder mehrere kommen. Nein, aus Isaak werden die Völker gesegnet sein und er geht. Aber es war sein Glauben. Es wird uns Mose angeführt. Geschwister, wenn wir an diesen Glaubensmann Mose denken, man könnte unendlich über ihn reden, man könnte reden und reden über Mose. Es ist ein Bild, auch parallel auf Christus. Es heißt uns so, dass, vielleicht finde ich das jetzt im, ja, Kapitel 11, Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. Lieber erwählte er, mit dem Volk Gottes Misshandlung zu leiden, als den vorübergehenden Genuss der Sünde, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Mose ist ein besonderes Kind des Glaubens gewesen ist. Wie er eigentlich gerettet worden ist, bezieht sich schon auf den Glauben seiner Mutter, seiner Eltern. Aber Geschwister, als er bei der Tochter Pharao groß geworden ist, stand ja ihm dass die ägyptische Welt ganz offen. Stellen wir uns vor, der Sohn der Tochter Pharao, für ihn war ja alles offen. Er wurde gelehrt in der Weise der Ägyptens. Er konnte eine schöne Zukunft haben in diesem Land. Aber es heißt, er glaubte so an den Gott Israels. Es sagt uns das Wort, dass sein Glaube hat nie aufgehört. Und wenn er als Kind gekommen ist zu den Ägyptern, aber das, was er von den Eltern bekommen hatte, das, was die Eltern ihm eingepflanzt haben in dieser Zeit, Kindeszeit noch, das blieb ihm, und er wusste immer, der Gott Israel ist mein Gott. Er wusste immer, dieser Gott meines Volkes, ich gehöre zu dem Volk Israel, ich gehöre nicht zu den Ägyptern. Geschwister, dieser Glaube gab ihm auch Kraft, das zu tragen, bis er groß geworden ist. Dieser Glaube bleibt bei ihm. Und wenn er auch sah, dass die Ägypter den Götzen dienten, und mag sein, dass sie ihn mitgenommen haben, aber dieses Kind, das hat immer an den Gott Israels geglaubt. Ansonsten wäre er doch nicht so geblieben. Es ist nicht weniger geworden. Und es heißt so, erwählte er die Schmach des Volks. Wisst ihr, ich kann mir so vorstellen und glaube, dass er immer wieder gesehen hat, wie da sein Volk geschmachtet hatte, wie es verfolgt worden ist, wie es die Ägypter mit ihnen umgegangen sind, und es schmerzte ihn eigentlich. Es war ein Schmerz, eine Sorge für das Volk, weil er wusste, das ist das Volk, und er ging zu ihnen. Geschwister, er wollte genauso lieber geknechtet sein, als bei Pharao zu bleiben. Und Geschwister, als Gott sah von oben vom Himmel, wie das Volk auf der Erde schlecht geworden ist. Als der Herr sah, dass das Volk, auch Israel und überhaupt die Menschen nicht so ändert sind gewesen, dass sie immer schlechter geworden sind, dann sandte er auch Christus. Und Christus, dieser Gottessohn, er hätte auch in der Herrlichkeit bleiben können. Er konnte doch genauso bleiben in dem schönen Himmel bei seinem Vater, wie Mose bei den Ägyptern bleiben konnte. Nein, er geht, um zu retten die Menschen, um sie wieder zum Glauben zu bringen. Erstmals das Volk Israels, welches eigentlich noch den Namen hatte, dass sie Gottes Volk sind. Sie waren schon lange nicht mehr Gottes Volk. Sie gehörten sie noch nach ihrem Bekenntnis. Und darum sandte Gott seinen Sohn, welcher verließ alle Herrlichkeit und gekommen ist, auch die Schmach zu leiden, als Mensch zu leiden, zu leben, verspottet, verachtet zu werden und gekreuzigt werden. Und so ging auch Mose diesen Weg des Glaubens. Ich kann das alles nicht anführen. Wir lesen im Wort auch, wie Gott zu Mose gewesen ist. Wisst ihr, dieser Glauben zu Gott, hat Mose so nah zu Gott gebracht. Es heißt, dass Gott redete mit ihm wie mit einem Freund. Es heißt, wenn Mose ging in die Stiftshütte, in das Zelt hinein, dass die Wolke von oben herab kam und stand in der Tür des Zeltes. Wisst ihr, Gott redete mit Mose. Gott schützte Mose auch von allem. Und als Mose rausging, konnten die Menschen ihn gar nicht anschauen, diesen Glaubensmann, weil sein Gesicht leuchtete. Es war ein Glanz, Gottes Glanz in widerspiegelt. Aber Geschwister, das war sein Glauben, der ihn so weit gebracht hatte. Wisst ihr, der Glaube an Gott bringt jeden Mensch nur näher zu Gott. Der Glaube an Gott wird den Menschen nie wegbringen. Und je mehr Gott glaubt, je mehr wird Gott ihm anvertrauen, je mehr wird Gott ihm auch geben können. Als Mose sagte zu Gott, zeige mir den Weg, welchen wir gehen sollen. Und Gott sagte dann so, wie kann ich meinem Knecht Mose nicht meine Wege wissen lassen? Geschwister, Gott wird uns allen, wenn unser Glaube ist, ich sage so, wie Moses Glaube oder ähnlich, uns alle seine Wege wissen lassen. Er wird seine Wege wissen lassen und uns zeigen, welchen Weg wir gehen würden. Er wird uns auch unser Weg in ein Licht stellen, dann wir sagen, oh, den Weg kann ich gar nicht gehen. Das darf ich gar nicht gehen, sonst verliere ich meinen Glauben. Weil Gott sieht ja das Ende und wird den Weg zeigen. Es heißt er im Vers 13, im Hebräer 11, sieh, alle sind im Glauben gestorben. Geschwister, das ist eigentlich das Ausschlaggebende, das ist eigentlich das Wichtigste für ein Kind Gottes, dass wenn wir gehen würden, sterben würden, jung oder alt, dass wir auch im Glauben sterben würden. Warum konnte Gott diese Menschen alle so gebrauchen? Warum konnte Gott, ob wir jetzt gelesen haben, Mose, Abraham, Isaac, David, der Schreiber hier sagt uns von manchen noch weiter. Er sagt im Vers 32, was soll ich mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel und die Propheten. Diese haben alle im Glauben gehandelt. Es wäre unmöglich, von denen alle erzählen. Aber Geschwister, merken wir, das waren alle Menschen, die Gott für sich gebrauchen konnte. Das heißt doch uns, dass die Menschen, die den Glauben in sich haben, die sind brauchbar vor Gott. Geschwister, wisst ihr, diese Menschen werden nie zurückschrecken. Diesen Menschen wird dann jede Arbeit für Gott nicht zu viel sein. Sie werden sie gern tun. Natürlich müssen sie überzeugt haben. Wir lesen auch, wie zum Beispiel Gideon, als der Herr ihn angesprochen hatte, ich erinnere mich, er sagt zu ihm, du streitbarer Held. Es ist ein Zeugnis gewesen, welches Gott Gideon gegeben hatte. Es war seine Art. Es ist eine Art, nicht, dass er einfach mit den Fäusten gekämpft hat gegen die Menschen. Nein, aber die Art war für ihn, hat Gott gesehen. Dieser Mensch, wenn er sich lassen wird, leiten durch mich, es wird ein streitbarer Held für mein Volk sein. Und so ist es gewesen auch. Und Geschwister, so sucht Gott aus von den Menschen, von allen, die für sein Werk streitbare Helden werden können. Und Gideon stellt ihm Fragen, ist es wahr, dass du mich erlebt hast? Und Gott tut ein Wunder und zweites Zeichen, dass Gideon sicher ist. Aber Gideon glaubte. Und Geschwister, so sind alle die Männer und Frauen Gottes, die gebraucht werden konnten für das Werk Gottes. Bis heute noch, es waren Menschen des Glaubens. Sie glaubten an den Herrn, sie glaubten an den lebendigen Gott. Und darum, Geschwister, konnte Gott sie für sich gebrauchen. Gott sucht unser Glauben und Gott will, dass wir glauben. Dieses Einleitungswort, welches der Bruder gelesen hatte uns, in Lukas 8, in Vers 25, sagt Jesus zu den Jüngern, wo ist euer Glauben? Wisst ihr, es war eine Zeit und Jesus hat gesehen, dass sie jetzt eigentlich so weit wäre, dass sie einen festen Glauben an ihn hätten. Und darum fragt er sie, aber wo ist euer Glauben? Geschwister, sie waren doch eine lange Zeit zusammen. Sie haben doch gesehen, die alle Wunder. Sie haben gesehen, was er alles getan hatte. Und doch in der Zeit der Not schreien sie. In der Zeit der Not heißt es, sie bekommen Angst. es war die natürliche Angst. Sie haben nicht Unrecht gehabt, weil die Wellen hochgehen. Und das heißt, das Boot begann sich zu füllen mit Wasser. Es stieg an im Boot das Wasser. Und sie sehen, ja, noch eine kurze Zeit und das Boot sinkt. Sie haben mit den Augen richtig gesehen, die Tatsache. Was sie aber eigentlich vergessen haben, dass sie mit Christus im Boot sind. Es ist ein wunderbarer Gedanke. Sie wissen, dass Christus da ist, aber sie haben den Glauben verloren und in ihrer Angst wecken in Christus und sagen, Herr, wir verderben. Siehst du nicht, dass wir untergehen? Geschwister, sie haben vergessen, dass sie mit Christus nie untergehen würden. Ein wunderbarer Gedanke haben sie in diesem Angst und Panik ist ihnen untergegangen. Und der Unglaube war jetzt höher über das, was sie gesehen haben. Aber dass ein Mensch mit Christus untergehen wird, das wird doch nie geschehen. Und Geschwister, solange Christus in unserem Boot des Lebens ist, werden wir nicht untergehen. Solange Christus sein kann in unserem Boot, ob wir das jetzt unser Leben nehmen, oder wir unsere Ortsgemeinde nehmen, oder jede andere Gemeinde nehmen kann, solange Christus noch da sein kann und ruhig sein kann, wir merken, er war im Boot, ist eingeschlafen, er war ruhig für seine Jünger. Und solange er Christus da sein kann, noch seinen Platz haben kann, muss kein Mensch, kein Kind Gottes, keine Gemeinde Angst haben, dass sie untergeht, weil sie Christus noch bei sich hat. Weil mit Christus werden Menschen nicht untergehen. Und wenn auch manchmal der Glaube schwächer wird, wenn manchmal der Glaube scheint zu zerfallen, wenn manchmal die Wellen des Lebens über uns kommen, wie da bei den Jüngern gewesen ist, wenn wir manchmal denken würden, wir gehen unter, wir können das nicht mehr ertragen. Aber Geschwister, wichtig ist, dass der Herr mit uns ist, der Herr mit mir ist, dass er mit mir geht, jeden Schritt, dass er gehen kann. Wichtig ist, dass der Herr alles gut heißen kann. Wenn dem Herrn mit mir noch wohl geht, dass er nicht weinen muss über mich, Geschwister, dann werden wir nie untergehen. Wie ist es, wenn der Herr bei mir den Glauben suchen muss? Geschwister, stellen wir uns vor, wir stehen vor dem Herrn. Wir stehen vor der Ewigkeit. Und wir freuen uns. Aber der Herr wird fragen mich, wo ist dein Glauben? Er hat so die Jünger gefragt. Er hat ihnen eine natürliche Frage gestellt, die er fragen konnte, durfte. Sie müssten schon so weit sein, dass sie sagen, schaut mal, aber Christus ist bei uns. Uns wird es nicht geschehen und das Boot auch voll sein wird. Es wird nicht untergehen. Und wenn das Wasser schon ausschließlich über dem Boot, es wird nicht untergehen. Warum? Weil Christus da ist. Sonst wird doch Christus mit untergehen, was nie geschehen wird. Und Geschwister, Christus kann alles still machen. Aber wichtig ist es für mich und für dich, dass mein Glaube nicht zu suchen wäre, dass er Christus sehen konnte, dass Christus mit meinem Glauben mitgeben könnte. Und dann kommt die Belohnung. Dann kommt die Belohnung, Jesus sagte in der Bergpredigt im Kapitel 5, sagte er zu ihnen, Vers 12, ich lese mal den Vers 11 mit. Glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen und allerlei Übles über euch behaupten, indem sie lügen. Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Auch alles, was über uns geht, Geschwister, der Herr sieht das. Der Herr sieht, dass unser Glaube nicht wankt, nicht wenig wird, nicht droht zu zerbrechen und zerfallen. Und Geschwister, er sagt, es wird reichlich belohnt werden. Und der Hebräerbrief sagt auch so von Mose, denn er sah auf die Belohnung. Geschwister, Apostel Paulus sah auch auf die Belohnung. Er war ja ein heute sagen wir Theologe, ein gebildeter Mensch, es war ein studierter Mensch nach unserer Weisheit von heute, nach dem Stand. Er hat große Weisheit besessen, auch in allen Dingen. Aber Geschwister, diese Gabe hat er auch für Gott dann gebraucht. Diese Gabe hat er für Gott gebraucht, weil auf einmal wurde es ihm so ganz klar, das, was ich jetzt habe, das, was ich gelernt habe eigentlich nutzt für Gott eigentlich gar nichts. Und er sagte, er verachtet es alles, er achtet es für gar nichts. Alles verlorene Zeit gewesen, was ihn persönlich betrifft. Aber Geschwister, es heißt, hinfort ist mir bereit, die Krone der Gerechtigkeit. Geschwister, das ist die Belohnung. Wir können vielleicht um unser Glauben kämpfen müssen bis zum letzten Augenblick und vielleicht, wie soll ich sagen, immer unser Leben lang in einer Lage sein, wo wir schwer zu kämpfen haben. Aber Geschwister, eins, was nicht fehlen wird am Schluss, das ist die Belohnung für den Glauben. Das ist die Belohnung, Geschwister, was uns erwartet. Geschwister, das ist das, was wir mitnehmen können. Diesen Glauben an Gott, Glauben an Christus, das, was mit uns bleiben kann. Der Mensch nimmt ja nichts mit. Mensch verlässt alles. Auch das letzte Hemd gehört nicht ihm. Aber Geschwister, der Glaube an Gott, der bewahrt. Das ist das, was wir eigentlich Gott sagen können. Herr, ich bringe dir meinen Glauben. Herr, ich habe schwer gehabt, ich habe zu kämpfen gehabt, aber einzige konnte ich bewahren. Das ist meinen Glauben. Der Herr, schenke uns Geschwister alle Mut und Kraft, dass unser Glauben nicht kleiner wird, nicht schwankt, dass nichts in dieser Welt könnte diesen Glauben beeinflussen, dass er zerbrechen könnte. Nichts auf dieser Welt, Geschwister, wird uns so belohnt wie dieser Glaube, der wir einst zu Gott bringen können. Und dieser Glauben bleibt uns bestehen, Geschwister, wenn wir mit Gott bleiben, wenn der Herr mit uns in unserem Boot bleiben kann. Wenn wir so leben im Glauben, dass Christus mit uns bleiben kann. Und darum segne uns der Herr und gebe uns Kraft, bewahren diesen Glauben. Er soll nicht verloren gehen. Der Herr sucht den Glauben. Er fragt die Jünger, wo ist ihr euer Glaube? Zeigt doch mir den Glauben. Und das, Geschwister, genau das will Christus heute noch sehen bei uns. Der Herr segne uns. Amen.